Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wenn es um Zerstörung von sakralen Bauten und Kunstwerken geht, fallen den meisten gleich die Taliban in Afghanistan oder die Terroristen des Islamischen Staates im Irak ein. Aber es ist kein Phänomen der Neuzeit, sagt der Archäologe und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Partzinger. Ob im Orient, in Asien oder in Europa, es wurden immer wieder planmäßig Heiligtümer in allen Epochen zerstört, angefangen vom alten Ägypten bis zum Jugoslawienkrieg. In seinem Buch Verdammt und vernichtet, Kulturzerstörungen vom alten Orient bis zur Gegenwart, macht Partzinger auch deutlich, wer an der Zerstörung und Plünderung jeweils verdient hat, sowohl auf der Seite der Herrschenden wie auch auf der Seite der Plünderer, sagt Mechthild Klein.
Hermann Partzinger ist die systematische Zerstörung von Kulturdenkmälern schon früh begegnet. Als junger Archäologe fand er bei Grabungen in Sibirien heraus, dass bereits prähistorische monumentale Grabhügel früh zerstört worden sind. Die Räuber deponierten nämlich Hundeköpfe in den verwüsteten Gräbern. Dadurch sollte der Ort entweiht werden. Die Hundekadaver konnten ins erste Jahrhundert vor Christus datiert werden. Der Archäologe sagt,
dass man bewusst Denkmäler, in dem Fall monumentale Grabhügel in Sibirien, die auch schon sozusagen Erinnerungsorte waren, dass man die systematisch vernichtet, also nicht nur zerstört, sondern vernichtet hat, um diese Erinnerung, diese Legitimation für bestimmte Dynastien, Machtverhältnisse zu zerstören.
In seinem Buch Verdammt und vernichtet geht der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz markanten Kulturzerstörungen vergangener Epochen bis in die Gegenwart nach. Hermann Partzinger möchte bewusst machen, wie und warum in der Geschichte geplündert und zerstört wurde. Berühmtestes Beispiel waren in diesem Jahrhundert die afghanischen Taliban oder die Terroristen des Islamischen Staats im Irak. Beide hatten nicht nur Kulturdenkmäler zerstört, sondern auch systematisch Denkmäler und Museen geplündert.
Um das auf dem illegalen Antikenmarkt zu verkaufen. Und da kommt der heutige Mensch, der heutige Reisende, der heutige Tourist ins Spiel, dass man sich auch klar macht, wenn ich etwas auf dem illegalen Markt erwerbe, ob das hier übers Internet ist, ob das in den Herkunftsländern ist, wohin dieses Reisende angeboten wird, dass ich damit zur Zerstörung von Kulturdenkmälern beitrage.
Das Faszinierende an dem Buch sind die vielen Beispiele aus dem alten Orient, Asien oder Europa. Immer wenn sich politische Umwälzungen ereigneten, gab es auch Tempel- oder Bilderzerstörungen durch die nachfolgenden Dynastien oder Herrscher. Im alten Ägypten beispielsweise. Dort beschränkte man sich meist darauf, die Namen unter den Ruhmesstelen auszumeißeln. Bei Echnaton und seiner Gemahlin Nofretete ging man oft rigoros vor, denn sie hatten den altägyptischen Kosmos auf den Kopf gestellt und einen monotheistischen Glauben mit dem Sonnengott Re im Zentrum eingeführt. Die Nachfolger meißelten die Umrisse des Pharaos und seiner Gemahlin in den Reliefs heraus oder machten ihre Gesichter unkenntlich. Partzinger sieht dort schon einen roten Faden, der sich durch die ganze Antike zieht.
Es ging nicht wirklich darum, die Erinnerung an bestimmte Personen vollständig aus dem Gedächtnis der Nachwelt zu tilgen, sondern im Gegenteil, die Tatsache ihrer Verfluchung ganz bewusst und ostentativ in Erinnerung zu halten. Dazu ließ man kleinere Teile von Inschriften oder Bildwerken absichtlich stehen, damit auch jeder erkannte, wer der Verdammte war.
Oft hatten es die nachfolgenden Herrscher auf Tempelschätze der alten Religionsgemeinschaft abgesehen. Unter vorgeschobenen Gründen bemächtigte man sich dieser Reichtümer. Etwa beim Übergang vom heidnischen Polytheismus zum Christentum. Da wurden riesige Schätze aus Gold und Silber der Paganentempel geraubt. Die völlige Zerstörung des Serapeum-Heiligtums von Alexandria im Jahr 392 gehört in diese Kategorie, bei der der Bischof Theophilus eine tragende Rolle spielte.
Im Zuge der Vernichtung oder Zerstörung des Serapeums wurden ja unzählige weitere Heidentümer in Alexandria und Umgebung zerstört und eben auch geplündert. Und bei Theophilus lässt sich eben nachvollziehen, wie er ganz bewusst mit diesen Reichtümern, die bei der Zerstörung geplündert wurden, dann versucht, Politik zu machen, ne? Einfluss zu nehmen auf dem Kaiserhof in Konstantinopel und so weiter. Also es war eine Neuverteilung von Ressourcen, von Reichtum, was natürlich Prestige und Macht bedeutet. Und man kann schon sagen, dass das vielleicht die Hauptmotivation war.
Partzinger sieht die Umverteilung von Reichtümern und Macht als Hauptmotivation von Tempelzerstörungen in der Antike. Aber nicht nur dort. Auch bei den innerchristlichen Kulturgüterzerstörungen von Klöstern und Kirchen im Zuge der Reformation nach 1500. Da ging es nicht nur um eine neue Theologie, sondern vor allem um eine gigantische Umverteilung von Kunstschätzen, von Gold und Geschmeide zugunsten des protestantischen Staates. Ein Teil der Altäre und Heiligenstatuen wurde gerettet und auf Dachböden eingelagert. Anderes, was man aus mittelalterlichen Kirchen geraubt hatte, wurde entsorgt oder tauchte auf Jahrmärkten wieder auf. In der Schweiz und in Süddeutschland ging man nach Inventarlisten vor.
Und immer dort, wo das drohte auszuarten, war man höchst besorgt von den staatlichen Stellen und versuchte das doch, diese Plünderung sozusagen in geordneten Bahnen durchzuführen. Es war aber auch ein sozialer Umbruch.
In den kolonialen Eroberungen in Südamerika und später in Afrika erreichten die Zerstörungen und Abschöpfungen einen Tiefpunkt. Die spanischen Eroberer etwa schlachteten indigene Menschen regelrecht ab. Fast all ihre sakrale Kunst wurde vernichtet, ihre Goldmasken geplündert und eingeschmolzen. Die Kultur der Azteken wurde zerstört. Ohne Not plünderten später britische Kolonialmächte den mittelalterlichen Palast aus dem Königreich Benin und brannten ihn ab. Das war um das Jahr 1897. Die geraubten Plastiken landeten auf dem Kunstmarkt. Im 20. Jahrhundert erreichten systematische Kulturzerstörungen in Europa einen weiteren Tiefpunkt. Deutsche Truppen zerstörten im Ersten Weltkrieg 1914 ohne Not die historische Universitätsbibliothek im belgischen Löwen. Ein Angriff auf das kollektive Kulturgedächtnis Europas. Und das sollte kein Einzelfall bleiben. Auch die Feldzüge der Nationalsozialisten in Osteuropa ab 1939 sind auf die Totalzerstörung von Kunst und Mensch ausgelegt. Und die Kulturrevolution in China unter Mao Zedong von 1966 bis 1976 richtete sich anfangs nur gegen die religiöse Kultur der Tibeter. Später wurden auch religiöse Würdenträger und Mönche verfolgt und getötet.
Von 6.000 buddhistischen Klöstern und Tempeln in Tibet war nach 10 Jahren Kulturrevolution nur noch 13 intakt. Das zeigt wirklich das ganze Ausmaß. Das zeigt auch die Systematik. Das ist ja in gewisser Weise, wenn man so will, ein kultureller Genozid, den man da versucht hat. Aber man hat dort auch schon begonnen, Kunstschätze, Denkmäler, vor allem natürlich bewegliche Kulturgüter ins Ausland zu verkaufen. Das war natürlich noch nicht in einer Dimension, wie wir es durch den sogenannten Islamischen Staat jetzt im Nahen Osten erlebt haben vor einigen Jahren, aber es beginnt dort schon.
Der IS wütete im Irak und zerstörte große Teile der vorislamischen Kulturen und verkaufte Teile der Plünderungen über den illegalen Kunsthandel an westliche Sammler.
Und das war nicht nur der Verkauf von einigen Stücken, sondern das wurde in einem fast industriellen Ausmaß durchgeführt.